Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bible Study. Und ein bisschen was hat sich geändert. Ihr chattet gerade miteinander, das Ding ist eine Premiere, ne, so eingerichtet. Ich sitze aber hier gerade zu einem anderen Zeitpunkt. Denn aus so ein paar logistischen Gründen ist es zurzeit für mich leichter, wenn ich die Bible Study voraufnehme und dann live stelle. Das bedeutet zwei Dinge für den Ablauf heute und bei den nächsten Malen tatsächlich auch. Die Bible Study geht weiter. Das ist das Gute, ne? Darum geht's ja. Wir lernen weiter, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und lernen weiter am Markus-Evangelium, weil wir Text für Text, Stück für Stück da durchgehen. Was sich ändert, ist aber, dass wir den Frageteil ein bisschen auslagern müssen. Und wir werden es so machen, dass wir dreimal im Monat die Bible Study machen, wie gehabt, Donnerstagabend. Und dass wir dann immer gegen Ende des Monats einen Frag den Pastor live machen. Mit allen Fragen, mit allem, was dazu gehört. Volles Rohr, freie Fahrt für eure Fragen. Aber das ändert sich gerade für eine Zeit so ein bisschen, nur dass du dich nicht wunderst. Also, starten wir, machen wir weiter mit dem Markus-Evangelium. Beim letzten Mal haben wir gehört, wie Jesus seine Jünger losschickt. Er schickt die los, damit sie schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das kriegen, was sie erwartet, wenn er einmal nicht mehr da ist. Sie sollen heilen, sie sollen Dämonen austreiben, sie sollen Sünden vergeben, sie sollen zu den Menschen gehen mit dem Reich Gottes, mit der Botschaft, die Jesus ihm mitgegeben hat. Und es kommt sozusagen da, das, was danach kommt, das kommt nächste Woche. Denn diese Woche haben wir einen Einschub. Da kommt so eine Zwischengeschichte, die auch an einem anderen Ort gerade spielt. Die hat Markus da reingeschoben, weil die zu dieser Zeit, und das ist historisch ziemlich gut belegt, das sehen wir nachher noch, weil die zu dieser Zeit stattgefunden hat, während Jesus gerade an einem anderen Ort die anderen Dinge gemacht hat. Denn heute geht es in erster Linie gar nicht so sehr um Jesus, sondern um Johannes den Täufer. Du erinnerst dich, wir haben Johannes ganz am Anfang getroffen, ja? Im ersten Kapitel taucht Johannes auf. Jesus lässt sich von ihm taufen. Und Johannes ist der Rufer in der Wüste, der da steht, der die Menschen zur Umkehr ruft, mit einer Bußtaufe im Jordan. Und Jesus kommt dahin und Johannes sagt, ich kann dich gar nicht taufen. Ja, wenn hier jemand taufen müsste, dann du mich, aber doch nicht ich dich. Und Jesus sagt, doch, mach's, genau darum geht's. Das ist jetzt dran. Und Johannes tauft ihn. Und die Menschen hören Gottes Stimme, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören, den sollt ihr nachfolgen. Und dann verschwindet Johannes wieder so ein kleines Stück. Aber heute in Kapitel 6 bei Markus, da hören wir das Ende von Johannes. Da hören wir die Begebenheit, die ihn am Ende den Kopf gekostet hat. Wir werden sehen, was es bedeutet, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein. Also, lass uns da mal direkt reinstarten. Ich habe richtig Lust, mal rauszufinden, was mit dem Johannes jetzt am Ende passiert. Hier haben wir wieder unseren Text. Ich lese ihn einmal ganz vor. Das ist ein langes Stück heute, ja. Das sind quasi zwei Seiten. Ich lese den einmal ganz vor und dann springen wir da rein und gucken uns Stück für Stück, Vers für Vers alles an. Also, König Herodes Antipas erfuhr schon bald von Jesus, weil die Leute überall von ihm sprachen. Manche sagten, er muss Johannes der Täufer sein, der wieder lebendig geworden ist. Deshalb kann er solche Wunder tun. Andere hielten Jesus für den Propheten Elia. Wieder andere glaubten, er wäre ein Prophet wie die anderen großen Propheten der Vergangenheit. Als Herodes von Jesus hörte, sagte er, Johannes, der Mann, den ich enthaupten ließ, ist von den Toten auferstanden. So, das ist so ein Summarium, so eine Sammlung, eine Einleitung. Und jetzt kommt der Rückblick, um den es eigentlich geht. Denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaften und einsperren lassen, um Herodias einen Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hatte sie geheiratet. Johannes hatte Herodes immer wieder ermahnt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Herodias hasste Johannes und hätte ihn am liebsten umgebracht, doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Herodes dagegen achtete Johannes, den er als guten und heiligen Mann kannte, und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn dessen Worte manchmal beunruhigten, hörte er ihm trotzdem gerne zu. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galiläas. Seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, kam herein und führte einen Tanz auf, der allen sehr gefiel. »Bitte mich um was immer du willst«, sagte der König zu dem Mädchen, »ich werde es dir schenken.« Und er schwor, »ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »was soll ich mir wünschen?« Ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Das Mädchen lief zum König zurück und sagte zu ihm, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer, jetzt gleich serviert auf einer Schale. Da wurde der König sehr traurig. Aber er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also schickte er einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihn bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einer Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen, und sie gab ihn ihrer Mutter. Als die Jünger des Johannes hörten, was geschehen war, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Also, wir haben einen Text, der sich in drei Teile gliedert. Am Anfang ist Herodes beschäftigt mit der Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Ja, denn er kommt nicht drum herum, er hat von Jesus gehört und er fragt sich das. Und eine Option ist, ist das nicht Johannes? Und in dem Moment erinnert er sich, ja, Moment, Johannes, den habe ich doch köpfen lassen. Und dann wird die Geschichte eingeschoben, das ist der zweite Teil, wie es dazu kam, dass Johannes geköpft wurde. Wir erfahren ein bisschen was über das Verhältnis von den beiden. Und dann kommt diese dritte Szene, nämlich die große Feier. Und da hören wir das Geburtstagsfest, wie es dazu gekommen ist, dass er wirklich, der Johannes, geköpft wurde. Und da schauen wir jetzt mal Stück für Stück rein. Also, König Herodes Antipas, Name, den du vielleicht kennst. Ja? Muss man dazu sagen, den Namen kennst du. Es gibt verschiedene Typen, die König Herodes heißen. Und also zwei Dinge sind hier besonders. Einmal König, streng genommen ist er kein König. Das ist nicht der Titel, den die hatten, sondern der Titel, den sie hatten, war eigentlich Tetrarch, also eigentlich Herrscher. Also es sind Herrscher. Es ist nicht König, wie man König kennt, aus zum Beispiel aus dem Alten Testament. Aber das ist eine Nebensache. Er wird hier und auch gerne von Markus König genannt. Und der, um den es geht, das ist der Herodes Antipas. Und über Herodes Antipas weiß man einiges. Was weiß man? Er wurde, oder geboren nicht ganz, aber man weiß, wann er geherrscht hat. Er hat von 4 vor Christus bis ungefähr, und das ist eine lange Zeit, 39 nach Christus geherrscht. Also extrem lange Herrscherzeit. Dann wurde er nach Gallien geschickt, weil er in Ungnade gefallen war. So war das bei den Römern, ne? Wenn es lief, dann lief es. Wenn nicht, wurdest du auch gerne mal ans Ende der Welt, und Gallien war damals das Ende der Welt, geschickt. Und in der Zeit, in der er geherrscht hat, das Gebiet war nicht so groß. Ja? Er ist ja schon ein paar Mal aufgetaucht, jetzt hier, also namentlich, das Gebiet, das ist nämlich das besetzte Gebiet, in dem Jesus sich bewegt. Ne? Galiläa, rundherum, Jerusalem, Israel, da ist er unterwegs. Und das ist ein relativ kleines Gebiet, wenn man mal so überlegt, was so ein Römer beherrscht. Bedeutet aber, dass er alles auch im Blick hat und auch im Blick haben muss. Und das heißt, sowohl die religiösen Dinge als auch die politischen Dinge. Denn das Wichtige ist, er will keine Aufstände. Die Römer, vielleicht weißt du das aus dem Geschichtsunterricht, die Römer waren die Weltmacht damals und die hatten die Welt im Griff. Und das funktionierte nur, dass sie die Welt im Griff hatten, weil sie genau darauf geachtet sind, was passiert hier. Was passiert politisch, was passiert religiös und wann ist der Punkt, und der ist früh, an dem wir einschreiten, damit es nicht zu Rebellion, zu Aufständen, zu sonst was kommt. Es gab sowas, das nennt sich Pax Romana, also der römische Frieden. Der bedeutet, das Volk wurde besiegt, ne? Das Volk wurde besiegt, besetzt. Und dann musste es sozusagen nach den römischen Regeln mit Zöllen etc. leben, konnte dann in einem gewissen Rahmen frei, in Anführungszeichen, leben, wurde aber klein gehalten. Und dieser Pax Romana, ne, das bedeutet, wir halten das Volk klein, damit es keine Aufstände, kein sonst was gibt, und dann sind die Teil von unserem römischen Reich. Und das ist hier so. Und er ist, und deshalb meine ich, dass du den Namen vielleicht kennst, er ist der Sohn von Herodes dem Großen. Und das ist in dieser Geschichte ja nicht das erste Mal. Die heißen alle gleich. Bei den Frauen erleben wir es nachher nochmal. Und die sind am Ende alle miteinander verwandt und verheiratet. Tricky Familiensituation, schräge Familienfeste. Also, dieser König Herodes Antipas erfuhr schon bald von Jesus, weil die Leute überall von ihm sprachen. Wir haben gemerkt, durch die ganzen Storys hindurch bisher, Jesus tut ein Wunder, Jesus heilt, Jesus redet und die Leute erzählen es weiter. Ist ein kleines Gebiet, man kommt nicht drum rum. So, und manche sagten, weil die Frage im Raum steht, wer ist dieser Jesus? Manche sagten, es muss Johannes der Täufer sein. Haben wir eben schon gehört, den kennen wir schon. Der hat Jesus getauft, der hat andere Menschen getauft, der war eine bekannte Figur. Und die Leute sagen, naja, der muss dann wieder lebendig geworden sein, weil die Leute auch wissen, zu dem Zeitpunkt, als der Herodes sich die Frage gerade stellt, dass er tot ist. Ne? Was sagt uns das? Das ist ganz cool. Das gibt uns einen kleinen Einblick in den Glauben an die Auferstehung. Also es war für die Juden für die Menschen zur damaligen Zeit ist nicht komplett außerhalb des Möglichen, dass er auferstanden ist. Also der Johannes, ne? Es ist ja nicht die Antwort, naja, Johannes ist es auf jeden Fall nicht, weil der hatte den Kopf abgeschlagen bekommen. Sondern, ja, Kopf war ab, aber vielleicht ist er auferstanden. Weil manchmal so in bestimmten Bereichen der liberalen Theologie immer so, naja, Auferstehung, da kommt Jesus erst mit. Nee, nee, das Alte Testament kennt eine Auferstehung der Toten. Nur nicht in dieser allgemeinen Form, wie Jesus sie bringt. Deshalb kann er solche Wunder tun. Vers 15, andere hielten Jesus für den Propheten Elia. Ist auch eine realistische Möglichkeit. Warum? Wenn man sich das Ende vom Alten Testament anschaut, das Buch, mit dem unsere Bibel, ja hier, also wenn du hier die letzte Seite vom Alten Testament aufschlägst in deiner Bibel, dann findest du das Buch Maleachi. Maleachi ist ein kleiner Prophet, ein Spitzentyp. Und der Maleachi hat nachher in Kapitel 3, Vers 23, da geht es darum, dass der Elia, der verschwunden ist. Das muss man wissen. Im Königebuch hört man, dass Elia nicht stirbt, sondern dass Gott ihn direkt abholt. Dass der ja durchaus die realistische Möglichkeit hat, mal wiederzukommen. Ich lese dir den Vers mal vor. Das ist Maleachi 23. Das ist der vorletzte Vers. Maleachi hat 24 Verse. Sieh, ich will euch den Propheten Elia senden, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das heißt, Elia ist theoretisch im Rahmen der Möglichkeit, dass der mal wiederkommt, weil der eine von zwei Personen ist, im Alten Testament, die nicht auf natürliche Art gestorben sind, sondern direkt zu Gott nach Hause geholt wurden. Möglich. Wieder andere glaubten, er wäre ein Prophet wie die anderen großen Propheten der Vergangenheit. Also er reiht sich so in die Reihe ein der großen Propheten Jesaja etc., die man so kennt. Da sind so die Möglichkeiten. So. Und jetzt erinnert sich, da ist so dieser Cut. Dass hier Herodes sich jetzt erinnert. Als Herodes von Jesus hörte, sagt er: Johannes, der Mann, den ich enthaupten ließ, der ist von den Toten auferstanden. Das ist seine Option. Also ist für Herodes auch jetzt nicht, obwohl er ein Römer ist, jetzt auch nicht komplett außer Welt, diese Möglichkeit. Und jetzt 17 kriegen wir jetzt diesen Einschub: Was ist damals passiert, als er ihn hat enthaupten lassen? Wobei damals jetzt auch nicht ewig lange her ist, sondern einfach vor dem, was wir gerade gehört haben. Denn Herodes hatte Soldaten gesandt und Johannes verhaften und einsperren lassen. Die Bibel verrät uns nicht, wo er eingesperrt war. Josephus verrät es uns aber. Josephus, der Name ist auch schon ein, zweimal gefallen in dieser Study. Total spannende Quelle. Ich fühle mich immer so ein bisschen nerdig, wenn ich sowas sage, weil ich glaube, für den Rest der Welt ist das gar nicht so. Aber Josephus, total spannende Quelle. Josephus war ein Mann, Flavius Josephus, und der hat ein Geschichtsbuch geschrieben. Jüdische Altertümer heißt es auf Deutsch. Und hat noch ein, zwei andere Sachen geschrieben, aber er hat sozusagen eine Geschichte des Volkes, die Geschichte der damaligen Zeit geschrieben und er kommt auch ein, zwei, dreimal auf Jesus zu sprechen, weil das auch die Zeit ist, die er betrachtet. Und er kommt auch auf Johannes zu sprechen und er sagt, der Josephus sagt, dass Johannes festgehalten wurde in der Festung Machaeus. Es war eine der bestbewachten Festung, die es zur damaligen Zeit gab. Super gut bewacht, super sicheres Ding, da kommst du nicht raus. Da war er. Und warum hat er ihn verhaften lassen und einsperren lassen? Um Herodias einen Gefallen zu tun. Du merkst, Herodes, Herodias, wir heißen alle schon relativ ähnlich, ne? Wir haben schon Herodes den Großen, Herodes Antipas, wir haben jetzt Herodias. Wer ist das? Die Frau seines Bruders Philippus. Das heißt, Herodes Antipas hat einen Bruder, der heißt Philippus. Der Philippus ist verheiratet mit einer Herodias. Nicht mehr, denn inzwischen ist Herodes Antipas mit Herodias verheiratet. Es wird noch besser. Ihr vorheriger Mann, der Bruder Philippus von ihrem neuen Mann, ist ihr eigener Onkel. Also du merkst, in der Familie, da geht's heiß her. Der ist ihr eigener Onkel. Also sie war mit ihrem Onkel verheiratet. Ist mit ihrem Onkel nicht mehr verheiratet, sondern ist jetzt mit dem Bruder ihres ehemaligen Mannes verheiratet, mit Herodes Antipas. Denn Herodes hatte sie geheiratet. So, und dann kommt so ein Typ wie Johannes, ja? Wir erinnern uns. Trägt einen Kamelmantel, isst wilden Honig und Heuschrecken, steht in der Wüste rum und schreit rum, dass das Reich Gottes bald anbricht und dass wir schnell umkehren sollen zur Buße. Und der hört, dass es da jemanden gibt. Der hat die Frau seines Bruders geheiratet. Und der Bruder ist nicht verstorben, das ist das Problem. Das wäre was anderes, sondern die haben sich getrennt oder sie hat ihn verlassen, er hat sie weggeschnappt, wie auch immer, das wissen wir hier nicht genau aus dieser Quelle. Auf jeden Fall sind die jetzt verheiratet und vorher war es ihr eigener Onkel. So, und der kommt, hört davon und denkt, Moment, 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 Moment. Und hat Herodes immer wieder gemahnt, hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Er argumentiert mit Recht. Wir können das im Alten Testament so ein bisschen nachlesen. Wir haben zum Beispiel 3. Mose, also Levitikus. In Kapitel 18 kann man da was zu lesen zu, wie sieht das Recht aus mit Heiraten. Wir können im gleichen, also auch Levitikus, 3. Mose, in 2021 können wir was darüber lesen. Wann darf man wieder heiraten und wann nicht? Und solange der andere noch lebt, ist es im Alten Testament schwierig. Also, und dann lernen wir schon wieder was über Johannes. Was macht er? Zuerst, spricht ein klares geistliches Wort. Er eiert jetzt nicht rum und sagt, oh Mensch, bist du dir sicher? Oder es könnte doch sein, oder meinst du, das ist gut für euch? Oder ist das, habt ihr da gut drüber? Nee, er sagt, nee, du hast nicht das Recht dazu, das geht nicht. Das darfst du nicht. Er spricht ein klares geistliches Wort. Und geistlich, weil Recht natürlich hier jetzt göttliches Recht meint. Die Römer haben geheiratet, wen sie wollen, das war denen bums egal. Aber er sagt, du hast vor Gott, der dich, ob du es glaubst oder nicht, ja, als Römer, er hat dich geschaffen und du hast nicht das Recht, so zu handeln. Das Zweite, was er macht, er legt damit auch das Gesetz aus. Ja, er bezieht sich auf das Alte Testament dadurch. Und als Drittes, er zeigt damit auch einen Teil für uns, ganz spannend, den Verfall von Gesellschaft und Frömmigkeit. Es muss schon ein bisschen was passieren, damit erst jemand mit seinem eigenen Onkel verheiratet ist und dann den Bruder des Onkels heiratet, während der Onkel noch lebt. Aber es zeigt uns auch was über den Verfall der Gesellschaft und der Frömmigkeit zu der Zeit. So, was passiert? Herodes ist so ein bisschen hin und her gerissen da die ganze Zeit noch. Herodias nicht. Herodias hasste Johannes und hätte ihn am liebsten umgebracht, doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Sie sagt, der Dude, der macht mir mein Lebensglück kaputt. Ja klar, ich habe meinen Onkel verlassen, aber ich habe jetzt einen neuen Mann und der ist gut, der ist spitze, mit dem geht mir es hier gut. Und dann kommt dieser Typ in seinen Wildklamotten da und sagt, geht nicht. Was ist hier los? So nicht. Jetzt zerstört mein Liebesglück. Schreiben wir mal Liebesglück in Gefahr. So, Problem ist, sie kann ihn nicht umbringen lassen. Das kann, wenn dann ihr Mann als Herrscher dieses Gebietes, sie kann es nicht. 20. Herodes dagegen achtete Johannes. Also der, ne, hatten wir eben schon, der sieht das Ganze ein bisschen anders. Der ist hin und her gerissen. Der hört das, was er sagt. Und er hört dann nicht nur von jemandem, der sagt und redet, also von jemandem, der irgendwie in seine Beziehung reinquatschen will, sondern er hört von jemandem, den er als guten und heiligen Mann einstuft. Also er sagt, naja, wenn Johannes, den ich ja kenne und der eigentlich ein guter und heiliger Mann ist, der jetzt sowas, vielleicht sollte ich da doch noch mal mehr drüber nachdenken, sagt er. Er kannte ihn und das finde ich ganz spannend, und er sorgte für seinen Schutz. Und es gibt die Theorie, dass die Verhaftung genau das meint. Ups, das war jetzt aber sehr schief. Dass die Verhaftung und ihn in diese supersichere Festung Machaeus zu sperren, dass das genau das meint. Dass selbst der Herodes sich denkt, na, was mache ich, wenn meine Frau jetzt doch irgendwie auf die Idee und auf die Möglichkeiten kommt, da irgendwen hinzuschicken und ihn, ne, nachts um die Ecke zu bringen, damit er den Mund hält. Ich nehme ihn fest und sperre ihn erstmal in die Festung, dann weiß ich, wo er ist, da kommt niemand so richtig rein, ohne dass ich davon was weiß oder was dazu sage. So. Auch wenn ihn dessen Worte jedes Mal beunruhigten, hört er ihm trotzdem gerne zu. Und da sind wir wieder in der geistlichen Sphäre. Warum hört er ihm gerne zu? Weil er in seiner Sehnsucht, in seinem kaputten Herzen merkt, da spricht ein guter und heiliger Mann. Da spricht jemand Worte des Friedens, Worte Gottes. Und das klingt jetzt vielleicht krass, weil er sagt ja jetzt nichts Positives. Er sagt, du hast nicht das Recht, die Frau des Bruders zu heiraten. Aber das sind wahre Worte und erkennt selbst Herodes in diesem Moment. Weil er von Gott geschaffen ist, weil da ein gewisser Anknüpfungspunkt ist, so verbohrt und so falsch und so ab vom Schuss, wie er ist, merkt er, dass da trotzdem Wahrheit ist. Merkt er, dass er angesprochen wird. Merkt er, dass da was in ihm passiert in diesem Moment. Das ist die Situation. Ja? Johannes sitzt im Gefängnis, Herodes ist hin und her gerissen, seine Frau hat den Kaffer auf und will ihn umbringen. 21. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Und war so ein Gedanke, den ich hatte. Gelegenheiten bieten, ja, das kann Gott. Gott kann uns Menschen Gelegenheiten bieten für Dinge. Das kann aber auch der Teufel. Und der Teufel bietet ihr hier eine Gelegenheit, das zu tun, was sie will. Kann Gott. Er bietet ihr die Gelegenheit, einen Mann Gottes umbringen zu lassen. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galiläas. Also für seinen Herrschaftsbereich ist so ein Prestigeding irgendwo auch, ne? Gehört dazu, macht man, Networking etc. war damals auch schon gut. Und seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, wird manchmal auch Salome genannt, sagt Markus aber nichts zu, kam herein und führte einen Tanz auf, der allen sehr gefiel. Also das ist die Tochter von Herodes und Herodias. Das muss man sich merken. Die kommt rein und führt einen Tanz auf. Denkst du, oh, so ein nettes Geschenk. Zwei Dinge sind problematisch bei diesem Tanz. Zum einen, vielleicht hast du dich das gefragt, vielleicht auch nicht, sie kommt herein. Warum? Hä, wir sind doch auf der Geburtstagsfeier, kommt sie jetzt gerade und tanzt direkt los? Männer und Frauen feiern getrennt. Ist im orthodoxen Judentum heute noch so. Vielleicht kannst du nachher mal machen, Google mal orthodoxe Hochzeit, also auf YouTube. Such mal nach orthodoxe Hochzeit oder orthodox Jewish Wedding oder sowas. Da siehst du erstmal mega Tänze, mega Bärte und du siehst aber, dass der ganze Festsaal in zwei Teile geteilt sind, weil die Männer tanzen auf der einen Seite und dann ist eine Wand in der Mitte gezogen und die Frauen tanzen und feiern auf der anderen Seite. Das Einzige, wo Mann und Frau dann zusammen tanzen, ist das Brautpaar. Und das war hier auch so. Die Männer und die Frauen, die feiern nicht zusammen. Das heißt, die Frauen haben ihre Party, den Teil ihres des Geburtstags, und die Männer haben ihren Teil. Und die Tochter, die kommt jetzt herein. Die wird nicht gerufen, die kommt von alleine rein. Das ist schon mal ein Ding, was nicht der Standard ist. Kommt von alleine rein und führt einen Tanz auf. Und so ein Tanz, gerade wenn man so, ne, der allen sehr gefiel, also ich sag mal, das war jetzt nicht ein lahmer Standard, langsamer Walzer, sondern es war wahrscheinlich schon eher was ein bisschen, ich sag mal, mit Rhythmus aufreizend. Das ist eigentlich der Job von Prostituierten. Also das macht nicht die Tochter des Herrschers. Da hätte man sich, hätte man es haben wollen, hätte man Prostituierte eingeladen. Müssen wir Herodes zugutehalten, dass er es nicht gemacht hat oder dass es zumindest nicht erwähnt wird. Aber seine Tochter kommt und macht das. So, und der König, schwacher Mann wie er ist, sagt, bitte mich um was immer du willst. Ich werde es dir schenken. Und er schwor, da ist auch ein Problem des Ganzen, werden wir nachher hören. Er will seinen Schwur ja nicht brechen. Und aus gutem Grund sagt die Bibel im Alten Testament schon, du sollst nicht schwören. Ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Frage ich mich, Punkt 1, Junge, was war das für ein Tanz? Punkt 2, was ist Herodes für ein Lappen? Er hätte sie aufhalten müssen. A, als Vater dieser Tochter hätte er nicht zulassen sollen, dass dieser Tanz passiert. Und B, hätte er überhaupt nicht so mitgehen dürfen und diesen ganzen Schwur und diese ganze Geschichte. Also es hat ihn da schon irgendwie mitgerissen, muss man sagen. So, was passiert? 24, sie, also die Tochter, ging hinaus und fragte ihre Mutter. Und so wie sich die ganze Szene nachher entwickelt, auch nachher wie der Kopf übergeben wird und so, es ist jetzt hier nicht wortwörtlich gesagt, aber es geht ja los mit, für Herodias bietet sich eine günstige Gelegenheit. Und dann geht es direkt weiter, die Tochter kommt rein, kriegt dann die Zusage, was immer du willst, kannst du haben. Sie geht zurück zur Mutter und sagt, hey, was wollen wir haben? Vermutung, Herodias, die Mutter, hat ihre Tochter geschickt, hat ihre Tochter quasi prostituiert. Oh, ein Pfeil nach hier oben, das schadet nicht. Hat ihre Tochter quasi prostituiert für ihre eigenen Zwecke, um ihren Mann auszutricksen, um jetzt, wonach zu fragen, ne, was soll ich mir wünschen? Die Mutter sagt, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Und du merkst wieder, ne, sie ging hinaus. Das sind zwei getrennte Räume. Sie geht zur Mutter und fragt, Plan hat funktioniert, Vater sagt, ich kann haben, was ich will, was soll ich nehmen? Und die Mutter sagt, genau dafür habe ich dich geschickt, Mädchen, wir wollen den Kopf von Johannes. Bitte um den Kopf von Johannes. Das Mädchen lief zurück zum König, wieder, anderer Raum, sagte zu ihm, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer. Jetzt gleich, ne, wir warten jetzt nicht, wir verhandeln nicht, wir gucken nicht nochmal, jetzt gleich, serviert auf einer Schale. Soll ja zum Geburtstag passen. Da wurde der König sehr traurig, aber er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Ja, blöd gelaufen. Er hat geschworen. Was hätte er nicht tun sollen? Was treibt ihn hier? Menschenfurcht. Menschenfurcht statt Gottesfurcht. Die richtige Antwort wäre selbst in dieser Situation noch gewesen. Nee, das machen wir natürlich nicht. Das ist ein guter und heiliger Mann. So bezeichnet er ihn ja davor. Ein guter und heiliger Mann, das machen wir nicht. Er macht es trotzdem, weil er Angst hat vor denen, die da sind, weil er geschworen hat, was immer du willst. Hätte er Standing gehabt, hätte er spätestens jetzt gesagt, nein, natürlich nicht. Hat er nicht. Also schickt er einen Henker ins Gefängnis, jetzt geht's ganz schnell, ne? An dem er sagt, sofort schickt er einen Henker los, der Johannes den Kopf abschlagen und ihn bringen soll. Und dann kriegen wir nur sozusagen die Meldung darüber. Wir hören nicht, was Johannes sagt, seine letzten Worte, wissen wir auch nicht, sondern der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte den Kopf auf einer Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen. Und jetzt geht das sozusagen, ne? Kopf auf Schale kommt, geht zu dem Mädchen, die ja darum gebeten hat, und gibt den Kopf der Frau, die eigentlich darum gebeten hat, nämlich ihrer Mutter, die einen Hass auf Johannes hat, die ihn loswerden wollte und die jetzt endlich am Ziel angelangt ist. Als die Jünger von Johannes das hörten, holten sie seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Also, die Mutter ist am Ziel. Sie hat es geschafft, dass der Mann, der ihr ins Leben geredet hat, der mit Gottes Wort in ihre Situation gesprochen hat, tot ist. Geköpft, indem sie ihre eigene Tochter prostituiert hat. Hui, da ist was los. Ich möchte für dich jetzt nochmal auf drei Punkte besonders eingehen, unter der Überschrift, was bedeutet es, ein Zeuge für Gott zu sein? Denn genau das ist Johannes der Täufer. Johannes ist von Anfang an, führte ein Leben, das er Gott geweiht hat. Ja, er steht am Jordan, er tauft, er ruft die Menschen, er ruft sie zur Umkehr. Er sagt, mein Leben gehört Gott. Alles, was ich tue, tue ich für Gott. Und er kommt dadurch in diese Situation. Und das Erste, was da wichtig ist, ja, der erste Punkt unter dieser Überschrift Zeuge sein für Gott lautet, Zeugen für Gott leben auch lange im Gewissen fort. Denn das ist ganz spannend. Wie geht die Geschichte los? Herodes denkt über Jesus nach. Und vieles von dem, was er dann über Johannes später sagt, ne, ist Elia etc. pp., das wird auch über Jesus gesagt. Aber er kommt zum Schluss, haben wir vorhin gehört, er kommt zu dem Schluss, Moment, das ist Johannes, der ist wieder auferstanden. Ich glaube, Herodes hat mehr als eine Person zum Tode verurteilt. Da sind mehr Köpfe gerollt als nur der von Johannes. Aber an wen erinnert er sich? An Johannes. Weil der in sein Gewissen gesprochen hat, weil der in seinen Kopf, in sein Herz, in seine Seele eingedrungen ist, weil er sich an den erinnert, weil er realisiert hat, das ist ein guter und heiliger Mann. Das ist niemand, den schiebst du einfach zur Seite. Und ein echtes Zeugnis, ein Leben, das im Zeugnis für Gott gelebt wird, das verschwindet aus den Köpfen der Menschen nicht einfach. Das verpufft nicht. Das Zeugnis von Johannes, das, was er gesagt hat, wie er gehandelt hat, wofür er gestanden hat, das hat Herodes nicht vergessen. Das treibt ihn um. Das ist in seinen Gedanken. Und damit kann man heute noch reden. Damit kannst du heute rechnen. Wenn dein Leben ein Zeugnis für Gott, vor Gott, vor den Menschen für Gott ist, dann verschwindet das nicht einfach. Dann bleibt das den Menschen im Gedächtnis. Ein echtes Zeugnis für Gott lebt im Gewissen von anderen Menschen weiter. Deshalb erinnern wir uns an solche besonderen Menschen. Deshalb erinnern wir uns, erzählen uns die Geschichten. Ja? Und ich meine jetzt nicht nur die biblischen. Es gibt ja durch die ganze Kirchengeschichte hindurch Menschen, die im Zeugnis für Gott gelebt haben. Beispiel, das gerade zum Beispiel so, wo man vielleicht sogar lutherisch sagen würde, das ist so einer der Märtyrer der Neuzeit, die wir haben, ist Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, Zeit des Nationalsozialismus, hat gesagt, wir müssen dem Bösen, dem Rat in die Speichen fallen, wir können nicht zusehen. Und das hat verschiedene Phasen angenommen, von verdecktem Widerstand bis offenem Widerstand bis nachher seinem Tod im KZ. Da wurde er gehängt. Für das, was er gesagt hat, für seinen Glauben, für das, was er getan hat. Warum? Weil er den Machthabern ein Dorn im Auge war. Weil die hoffentlich, vielleicht, möglicherweise in ihrem Gewissen etwas von seinem Zeugnis gehört haben. Also wurde er umgebracht, wurde er rausgeschmissen aus dieser Welt. Ein echtes Zeugnis Für Gott bleibt im Gewissen von Menschen drin. Selbst dann, wenn wir schon gar nicht mehr so richtig dran denken. Der zweite Punkt. Zeugen für Gott, das ist vielleicht jetzt hart, Zeugen für Gott wirken gerade und oft durch ihr Leiden. Nicht umsonst ist der Begriff Zeuge Märtyrer. Das Martyrium, das ist das Zeugnis. Und wir finden die Kirchengeschichte, aber auch die Bibel hindurch, Menschen, die für ihren Glauben sterben. Wir haben hier Johannes, wir finden zum Beispiel später in der Apostelgeschichte Stephanus, der erste christliche Märtyrer quasi, der für seinen Glauben, für seine Predigt, für seine Verkündigung, für sein Stehen für Gott vor den Menschen gesteinigt wird. Und Zeuge sein für Gott wirkt oft gerade durchs Leiden. Und ich finde das erstaunlich, weil Gott lässt ja viel zu hier in diesem Moment. Gott lässt die Verhaftung zu. Gott lässt die Enthauptung zu. Warum? Vermutlich, weil er weiß, dass dieses Zeugnis, was Johannes gerade bringt, stark ist und wirkt. Für Herodes, das haben wir vorhin gehört, für Herodes war es wichtig, dass er vor den Menschen gut dasteht am Ende. Er hatte geschworen, du kriegst, was du willst, und hatte dann mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht, als es hart auf hart kam. Als er sagt, ich will den Kopf von Johannes, da hatte er nicht den Mumm zu sagen, ja, nee, das geht nicht, das ist ein Heiliger, das ist ein guter Mann. Er hat ihn umbringen lassen, weil seine Menschenfurcht größer war als die Gottesfurcht. Das Leben von Johannes ist genau andersrum. Seine Gottesfurcht war größer als seine Menschenfurcht. Es gab für ihn nichts, wo er sich nicht hingestellt hat und Gott verkündigt hat. Und das prägt, das wirkt nach. Durch dieses Leiden, durch sein Martyrium wirkt Gott. Also ist alles aus für ihn nach dem Tod? Nee, gerade nicht. Gott wirkt durch seinen Tod weiter. Gott wirkt durch seinen Tod weiter. Allein schon, wenn wir heute darüber reden, weil die Bibel darüber redet und weil auch zur damaligen Zeit Menschen darüber geredet haben. Ne? Wie kommen sie denn auf diesen Tag zurück? Die Leute sagen nicht, also ne, bei der Frage, wer ist Jesus eigentlich, kommt Johannes sofort wieder ins Spiel. Das ist Johannes der Täufer, der ist von den Toten auferstanden. Sein Leiden, was er für Gott durchlebt hat, wirkt weiter. Da kommt jemand, der Wunder tut, der von Gott redet. Die Leute erinnern sich sofort an ihn. Weil sie denken, Moment, das hat auch Johannes gemacht. Genau das hat Johannes gemacht. Sein Leiden wirkt fort. Gott wirkt in und durch dieses Leiden, was Johannes hat. Und der nächste Punkt wird noch härter. Wir steigern uns. Der dritte Punkt, der ist vielleicht sogar noch ein bisschen härter. Es ist eine Gnade. Ja, hör mir gut zu. Es ist eine Gnade, wenn wir als Zeugen für Gott im Glauben genau sowas durchleiden dürfen. Das ist eine Gnade. Unser Leben, dein Leben, mein Leben, ist ganz oft von Alltag, von Normalität geprägt. Und trotzdem sehnen wir uns nach einem tieferen Erleben, gerade wenn man länger mit Gott unterwegs ist, nach einem tieferen Erleben von Gott, von seiner Nähe, von seiner Anwesenheit. Und wir stellen uns das dann gerne so vor, das ist schön, das ist toll, das ist warm, das ist vielleicht in einem Gottesdienst mit super Lobpreis, tollem Licht und ich bin Gott ganz nahe. Was wäre, wenn du Gott im Leiden am nächsten wärst? Was wäre, wenn Johannes in diesem Moment, als klar war, jetzt rollt mein Kopf als Zeugnis für den Gott, dem ich nachfolge? Was wäre, wenn in dem Moment Gott am nächsten ist? Wenn das die größte Gnade ist, die er je erfahren hat, dass sein Leben sozusagen die Krone aufgesetzt bekommt in diesem Moment, weil klar ist, Gott ist da. Das, was ich gesagt habe über sein Wort, wie ich sein Königreich versuche, in diese Welt zu bringen, das bringt die Menschen, die weit ab von ihm sind, so in Rage, dass sie mich töten müssen. Und das ist ein Mahnmal, das ist ein Zeugnis, das wirkt fort. Was ist, wenn dieses Leiden für ihn eigentlich die größte Gnade ist? Und ich meine nicht nur, weil er dann im Moment, wenn der Kopf rollt, bei Gott sein wird, weil sein Leben sowieso eine andere Qualität annehmen wird, weil es keine Krankheit, kein Leid, kein Tod, kein Geschrei mehr gibt. Sondern, wenn er weiß, in diesem Moment kriegt mein Leben auch in der Wirkung eine neue Qualität, weil mein Leben jetzt noch anders wirken kann, weil meine Jünger, ja, die den Leichnam dann abholen, weil die jetzt nochmal anders dadurch in Eifer gesetzt werden, weil die jetzt nochmal anders sehen, dass mein Leben eine Wirkung hat, dass das, was ich gesagt habe, wirkt in den Herzen der Menschen, weil es Gottes Wort ist. Was wäre, wenn Leiden, das du und ich durchleben, wenn das eigentlich eine große Gnade Gottes ist, weil es uns die Möglichkeit gibt, Zeugnis für Gott zu geben. Ein Leben, das Gott geweiht ist, geht niemals verloren. Und das ist das, was wir mitnehmen wollen aus dem, was wir heute über Johannes gehört haben. Sein Leben gehörte Gott. Sein Leben gehört Gott. Er ist zu Gott nach Hause gekehrt in dem Moment, wo sein Kopf den Boden berührt hat. Und das hat eine Wirkung gehabt. Das hat eine Wirkung bis heute, dass wir hier 2000 Jahre später sitzen und uns darüber unterhalten, wie einer, den die Menschen damals für verrückt gehalten haben. Ja? Wie so einer sein Leben Gott gegeben hat. Und deshalb möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dein Leben ganz Gott zu geben. Dein Leben ganz, mit allem, was dazugehört. Und mit allem, wo du vielleicht auch sagst, Mensch, da habe ich vielleicht ein bisschen Angst. Da weiß ich doch nicht, was passiert. Was sagen die Menschen? Was kommt denn dann? Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Leben ganz Gott gibst und siehst, was passiert. Denn wenn wir das tun, wenn wir unser Leben Gott geben, wenn wir bereit sind, wenn wir offen sind für sein Wirken in unserem Leben, dann verändert das alles. Dann verändert das unser Leben. Aber, und das sehen wir hier, dann verändert das die Menschen rundherum. Du hast Herodes und Herodias, die kein gutes, gottgefälliges Leben führen, die dadurch aber getriggert werden. Ja? Du hast die Menschen rundherum, du hast die Jünger von Johannes, die dadurch jetzt im Glauben gestärkt werden. Du hast die Menschen, die ganzen Volksmassen, die zu Johannes gekommen sind, ans Wasser, um sich haben taufen zu lassen, die er zur Umkehr gerufen hat. All das passiert nur, weil ein Mann gesagt hat, ich stelle mich ganz in den Dienst Gottes. Und dazu möchte ich dich jetzt ermutigen und möchte ich dich am Ende dieser Study segnen mit einem Gebet und mit einem Segen. Also wenn du magst, du kannst die Augen schließen, du kannst es einfach über dich kommen lassen und du kannst dann, so wie Johannes, mit Gottesfurcht statt Menschenfurcht in die Welt hinausgehen. Vater im Himmel, ich segne die Menschen, die zuhören. Ich segne die Menschen, die zuschauen, egal wann und wo sie das tun. Ich segne sie mit einem Segen, so wie Johannes ihn hatte. Mit einer Salbung, wie Johannes sie hatte. Dass die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor dir in unserem Leben größer ist als die Menschenfurcht. Gott, so oft machen wir uns klein. So oft sehen wir nur das, was andere über uns sagen könnten, was sie denken könnten. Und machen schon 3 Schritte zurück, bevor irgendwas passieren kann. Und Gott, aber du suchst Zeugen, du suchst Menschen, die in dieser Welt, die immer verrückter wird, wie Leuchttürme, Salz und Licht sind. Menschen, die sagen, ich bin mit diesem Gott unterwegs, ich vertraue diesem Gott. Und Gott, das soll der Heilige Geist jetzt in unsere Herzen gießen. Das soll der Heilige Geist in unseren Herzen verankern. Dass genau das der Weg ist für uns. Mit dir gehen, dir vertrauen, und annehmen, was kommt und es zum Zeugnis werden lassen für dich, dass die Menschen rundherum sehen, dass wir von dir bewegt sind, dass das nicht ein Hobby ist, dass es nicht was Nettes im Lebenslauf ist, dass es nicht eine Vereinsmitgliedschaft ist, sondern dass wir dein Volk sind, dass wir dein Volk sind, das in dieser Welt unterwegs sind. Segne du uns jetzt genau dafür im Namen Jesu. Amen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und finden raus, wie die Story weitergeht mit der Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Also, bis dann.